Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße alle an diesem prächtigen Sonntagmorgen, ob unterwegs oder daheim am Küchentisch oder auf der Veranda, da und dort noch vor dem Regen oder vor dem Gewitter. Und natürlich auch das Publikum hier im Taburettli in Basel, fast bis zum letzten Platz voll. Das ist ein schöner erster Willkommensgruß auch an meine beiden Gäste heute natürlich. Auf der einen Seite Rosetta Lopardo, Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin, Wintertourerin mit italienischen Wurzeln. Die Schweiz und Italien, eine Mischung wie ein Stracciatella, so heisst auch ihr aktuelles Bühnenprogramm La Stracciatella. Und auf der anderen Seite der Ludwig Hasler, Philosoph, Redner an Kongress, hier und dort praktisch das ganze Jahr, ein Vortragstourist, weil er so viel unterwegs ist und dazu Kolumnen und Artikel schreibt in Zeitungen und Fachzeitschriften. Mehr Sinnlichkeit täte unserem Land gut, sagen beide auf die eine oder die andere Art. Schön, dass Sie beide da sind. Ich freue mich auf eine sinnliche Stunde. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Rosetta Lopardo, erst gestern zu oben als La Stracciatella auf der Bühne gestanden, zu Winterthur in einer Heimatstadt,
genau. Im
Casinotheater. Wie ist es gegangen?
Ja, wunderbar. Also ich tritt immer gern auf und ich muss sagen, ich kann mich einfach glücklich schätzen, dass ich genau das machen kann, was mir am Herzen liegt. Nämlich Menschen glücklich zu machen. Und da bin ich einfach, da geht es mir gut.
Da sind Sie im Element.
Genau.
Und wie schaffen Sie es, so blendend auszusehen nach so einem anstrengenden Abend? Also ich denke, das ist ja Körperart, was Sie machen.
Absolut. Nein, ich kann erst gar nicht schlafen, weil die Regenerationszeit wird ja immer länger. Nein. Also ich weiss nicht, sehe ich blendend aus?
Ja, ich würde sagen, Herr Hasler, oder? Sicher? Und gross gewachsen für Ihre halb süditalienische Wurzel, gell, Sie, Herr Hasler?
Ich fühle mich überragt, ja.
1,80 Meter gross, das darf man sagen. Für alle, die daheim zuhören und uns nicht sehen auf der Bühne, wie wir beide im Schatten sitzen von der Frau Lopardo.
Ja, mein Grossvater, väterlicherseits, hat immer zu mir gesagt: Ma sei bella, come sei bella, ma troppo grande, oh!
Troppo grande! Ist das der kleine süditalienische Grossvater gewesen?
Nein, der war relativ gross für Süditalien. Aber mein Urgrossvater ist mir tatsächlich, also bis dahin gekommen vielleicht.
Ja, eine Höhe von der Brust.
Genau. Also hätte ich jetzt nicht so gesagt,
ja, aber
so
ist das haben alle hier gesehen, aber die daheim
ja,
nicht.
Ja, die hier schon.
Genau. Also der hat, ja, ist klar, hat sich überragt gefühlt. Wenn Sie so am Umreisen sind in der Schweiz, und ich meine Sie jetzt beide, auch der Herr Hasler, und wir haben gerade über die Sinnlichkeit geschwätzt vorher, mehr Sinnlichkeit täte in unserem Land gut, sagen beide, hat man da noch Zeit, wenn man unterwegs ist, für Sinnlichkeit?
Ja, unbedingt. Also, das ist für mich das A und so, Sinnlichkeit. Das ist der Motor überhaupt von meinem Leben. Ohne Sinnlichkeit würde, glaube ich, sehr wenig funktionieren. Das ist der Walt Disney übrigens hat eine Walt Disney-Strategie gehabt. Und der hat gesagt, wenn man ein Projekt anfängt oder irgendetwas neu inszenieren möchte, dann unbedingt mit sämtlicher Sinnlichkeit und Lust rein. Der Kritiker kommt dann auch, aber viel, viel später.
Also am Anfang von einem guten Projekt ist die Sinnlichkeit. Herr Hasler, wie sehen Sie das?
Ja, kann man das überhaupt anders sehen? Ich weiß nicht. Also was haben wir denn außer der Sinnlichkeit? Die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt, Sinnlichkeit? Also sind Sinn. Also man macht ja heute gerne so einen Unterschied zwischen Kopf und Bauch. Ich weiß ungefähr, was man damit meint, aber ich mache das nicht. Ich bin für den Kopf. Die Frage ist nur, für was? Am Kopf. Ich habe am Kopf vor allem Augen, Ohren, Nase, ein Maul. Das sind Sinn. Ne? Da kommt das Taktile dazu. Und das ist eigentlich unser ganz Kontakt zu der Wirklichkeit. Ne? Mhm. Ohne Sinn, was nicht durch Sinn kommt, ist nichts. Ne?
Wann haben Sie Ihren sinnlichsten Moment, Herr Hasler?
Naja. ich sage es mal so. Den sinnlichsten Moment habe ich dann, wenn mir alle Sinn schwindet. Ja. Also dann, wenn ich sozusagen kopflos werde. Ja.
Ich weiss, Sie haben zum Beispiel Erdbeeren in Ihrem Garten, die Sie jetzt an einem Sonntag gerne pflücken würden. Ist das so ein Moment, wenn Sie so ein frisches, kleines Walderdbeere frisch ab der Pflanze...
Ja. Also ich habe jetzt nicht genau an das gedacht, aber...
an was denn sonst?
Aber Erdbeeren... Ja, es gibt halt ganz verschiedene Biotope für die Vitalisierung von der Sinn. Das fällt tatsächlich in der Natur an. Wir haben im Garten auch etwa 16 Sorten von Päonien. Ich hoffe, man weiß noch, was das ist. Das sind Pfingstrosen. Ne? Das ist wunderschön. Ne? Das ist einfach ein Zauber. Ne? Und wer nicht auflebt angesichts von dem Naturzauber, der hat den Sinn irgendwie aus Versehen mitbekommen, glaube ich. Ne? Also das ist Natur. Oder im Wald, nicht? Das Vogelkonzert am Morgen. Ne? Da sind sie ja ganz in der Nähe, in Basel, von einem Naturbiotop, ne? Wo sie den Kuckuck können hören am Morgen. Ich bin extra mal dorthin gefahren.
Ne? Wo genau?
In Saint-Louis. Mhm. Ne?
Das ist
wunderschön. Aber das ist die Naturseite von der Sinnlichkeit, also gewissermaßen das Elementare, das heute halt für viele ein bisschen weit weg ist. Und nachher kommt die Kulturseite. Also das heisst Kunst, Musik, alles.
Da gibt es natürlich einen Moment. Aber eben, der Moment, wo Sie am sinnlichsten sind, wenn ich das nochmal wiederhole, ist, glaube ich, dann, wenn die Sinn schwinden, wenn sie aufgehen. In allen.
Ja, das ist halt so quasi die Nirvana-Theorie. Nicht? Das Nichts und das Alles. Nicht? Also es ist ja gleichzeitig das Abtauchen zu der naturhaften Herkunft. Das ist gleichzeitig die höchste Metaphysik und das Animalischste. Aber ich glaube, wir wollen nicht länger bei dem Thema bleiben. Wir meinen ja eigentlich eher mit der Sinnlichkeit im Alltag. Nicht? Warum ist die so furchtbar wichtig? Nicht? Das könnte man jetzt darstellen an verschiedenen Situationen. Also sagen wir, eine Lehrerin. Nicht? Ich habe mal einen verrufenen Vortrag gehalten zur Frage, muss die Lehrerin schön sein? Fragezeichen. Und neu im Titel hat es geheißen, unbedingt. Ja, unbedingt. Dann bin ich weiss, das war in Basel, und dann bin ich im Zug da hingefahren, und der ganze Zug war voller Lehrerinnen gewesen, und die haben gerade gehöhnt über meinen Vortragstitel. Haben nicht gemerkt, dass ich daneben sitze, gesagt, müssen wir recht noch die Fingernägel anmalen und so weiter. Und warum muss eine Lehrerin schön sein? Sie muss sinnlich sein. Schön kommt vom mittelhochdeutschen Skauni, und das heisst sehenswert, schauenswert. Nicht? Das heisst, eine Lehrerin muss etwas zu schauen hergeben. Nicht? Und zwar etwas, wo man gern schaut. Oder? Wo man staunt. Sie muss nicht eine Modelfigur haben. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Dort gibt es manchmal gar nichts zu sehen. Oder? Aber im Gesicht, in den Augen, muss sie eine Lebhaftigkeit haben, sie muss eine Neugier haben, sie muss ein Vergnügen haben an den Kind und so weiter. Sonst nützt all das, was sie an pädagogischen, didaktischen Gescheitheiten in ihren Hirnschalen abgelagert hat, nützt nichts, gar nichts. Oder? Das muss rauskommen, es muss über die Sinn. Und über den Sinn überträgt sich das, oder?
Also ich möchte noch anfügen, ich finde, Lehrer sollten auch schön sein.
Das ist im Untertitel gestanden.
Ah.
Ich sehe halt, ich habe eben etwas gegen die neutrale Form, oder? Also heute sagt man ja die Lehrperson. Geschlechtsloses Wesen. Es ist in Wirklichkeit eigentlich nur eine administrative Floskel oder es geht so Ring von den Fingern, die Lehrperson. Ich habe auch in der Schule Personen gern geschlechtlich. Männer, Frauen, Lehrerinnen, Lehrer und selbstverständlich gilt das auch für den Lehrer. Ich sehe halt, gebe ich gerne zu, das meiste aus meiner Perspektive als Mann. Und normalerweise geht es dann so, dass ich switche, also wenn ich Vorträge halte vor Lehrpersonen, dass ich sage, die Lehrerin, der Lehrer, und dann merke ich dann plötzlich, immer wenn ich etwas Charmantes sage, dann kommt die weibliche Form. Und wenn ich bösartig, aggressiv mich ausdrücke, kommt der Lehrer dran.
Okay, aber Selbsterkenntnis ist der beste Weg, ja, zur Besserung.
Sie sind dann auf jeden Fall aber auch bei den Lehrerinnen angekommen. Also, wenn Sie jetzt im Zug zurückgefahren wären und denen zugelassen hätten, dann ist Ihre Botschaft schon am richtigen Ort gelandet.
Es ist so, tatsächlich passiert, Sie sind mir Kaffee holen und Gipfel.
Die Woche... Ich wollte eigentlich Sie fragen, Sie waren ja diese Woche auch im Einsatz, Frau Lopardo, gestern zu oben. Sie sind am Flughafen in Zürich, haben Sie einen Vortrag gehalten vor Shopping Center Manager, ist das richtig? Oder Shopping Center Leiter?
Shopping Center Chefs, ja.
Was haben Sie denen gesagt?
Ja, wie Sie es am besten machen. Also, das war ein Vortrag, das war die dritte Folge in einem kleinen Kurs über Verführung zum Shopping für Fortgeschrittene.
Power-Shopping.
Oder die müssen das machen. Nicht? Es geht auch im Kern um Sinnlichkeit. Nicht? Ich stelle immer wieder fest, dass ich bin jetzt nicht der prädestinierte Shopping-Center-Besucher. Nicht? Weil ich bin eigentlich selten so verzweifelt, dass ich am Sonntag muss in ein Shopping-Center. Und da sehe ich, die sind ja heute unglaublich proper. Nicht? Und das ist super Logistik, da kann man staunen. Aber sie geben nichts her fürs Auge. Sie leben nicht. Nicht? Sie sind nicht sinnlich. Es ist nicht anschaulich. Es ist kein Leben da drinnen.
Darum läuft der Algi so gut. Nur noch Schachteln genau. Und Chaos. So und
ganz genau. Ganz genau. Und Westside läuft überhaupt nicht, weil es ist zu bieder, es ist zu glänzend.
Nicht? Was haben Sie ihnen denn gesagt? Also wie könnte man mehr Sinnlichkeit in so eine kleine, saubere, propere Atmosphäre reinbringen?
Also ich habe sie versucht abzuholen bei etwas, was ich einfach für gültig halte, nämlich bei der Evolutionstheorie von Darwin. Der Darwin sagt ja, es gibt zwei Motoren von der Evolution. Die eine ist die natürliche Selektion. Das geht über Anpassung. Oder? Dass sich eine Spezies möglichst clever anpasst an neue Konditionen. Oder? Dann wäre aber die Evolution sozusagen das Werk von Opportunisten. Oder? Aber so sieht sie nicht aus. Oder? Das ist viel zu bunt, viel zu zauberhaft. Oder? Darum sagt er Darwin, es kommt noch etwas anderes dazu, das ist die sexuelle Selektion. Und die finde ich wunderschön. Die heisst, ich mache es ganz kurz mal. Im Zentrum von der Evolution, sozusagen das Agens von der Entwicklung, ist der weibliche Blick. Und was wirkt im weiblichen Blick? Die Sehnsucht nach Variation.
Worüber wir wieder noch, bei der Lehrerin sind.
Genau, noch Verwandlung. Oder noch Verwandlung. Und Männchen, wie sie sich andienen, den Weibchen in der Natur, folgen dann dieser Sehnsucht und variieren sich. Oder der Kamm, nicht die Riesenschleppen vom Pfau und so, was ja extrem unpraktisch ist eigentlich, aber einfach so der versweibliche Auge halt einfach eine wahnsinnige Freude. Oder? Und darum mutieren und so schießt die Evolution aus. Nicht? Und da habe ich ihnen gesagt, ihr müsst nur auf den weiblichen Blick schauen, im Shopping Center.
Man sieht ja auch viel weniger Männer am Shoppen, um ehrlich zu sein. Also eine Flirtmeile wäre das nicht.
Nein. Es ist so. Es gibt lustige Untersuchungen.
Es sind laut und frustrierte Frauen unterwegs mit Haufen Päck. Wir reden jetzt hier von Sinnlichkeit. Da ist auch viel Alltag drin, wo man eben muss säckweise eintragen. Also, ich sehe nicht viel wirklich fröhlich piefende Frauen am Einkaufen. Oder?
Noch kurz wollte ich etwas bestätigen. Man hat es gerade im Versuch gemacht. Man hat ein Paar in ein Shoppingcenter geschickt. Auftrag, jedes Mann und Frau sollen eine Jeans kaufen. Der Mann hat den Auftrag in 12 Minuten erledigt. Die Frau hat schon 15 Minuten gebraucht, bis sie überhaupt in der Jeansabteilung angekommen ist. Weil der Weg dorthin ist pflastert mit Versuchungen. Und überall die Dinge, sie will eigentlich nicht Dinge, sondern es ist die Magie von den Dingen, von den schönen Sachen. Die Magie heisst, ich könnte vielleicht mein Leben in eine andere Dimension bringen, über diese Stöckli-Schuhe und über diesen Lippenstift und so. Das finde ich schön.
Stöckli-Schuhe?
Stöckli-Schuhe, ja.
Ist nicht wahnsinnig
also, die waren in 5 Minuten gekauft. Also, nicht Viertelstunde.
Und an Zentimeter jetzt, glaube ich, auch einigermaßen gangbar. Sie genau, laufen, glaube ich, gut genau. Auf denen. Sie haben auch eine ernste Seite am Anfang von Ihrer Karriere gehabt. Ich sage mal, so ein Schauspiel- und Musical-Unterricht in New York ist, glaube ich, auch Knochenarbeit. Da rutscht man nicht einfach rein. Nachher ist aber die Kabarettistin und Sängerin da gewesen, wo sie wieder zurückgekommen sind in die Schweiz, Rosetta Lobato, Fatal Deux. Mit dem Duo hat es angefangen. Zwei Frauen, die Kabarett machen, entspricht jetzt nicht unbedingt einem Klischee von der Kabarettisten. Da könnte man eine Bar aufzählen in der Schweiz, aber zwei Frauen. Ich glaube, sie haben sich zwei schräge Sterne am Schweizer Kabaretthimmel gegeben, also der Subtext, gell?
Genau.
Wie haben Sie sich da gefunden als Frauen?
Also es ist vor allem darum gegangen, dass wir gefunden haben, das war ungefähr vor 12 Jahren, gewesen, haben gefunden, es gibt eigentlich überhaupt nichts von Frauen, außer da die schweren Opfersachen und Emanzipation, die dann wirklich sehr traurig sind und man ist geschlagen als Frau aus dem Stück raus. Und nebendran hat es viele Kabarettisten gehabt, Männer, die mit Humor unterwegs waren. Und dann habe ich gedacht, genau das will ich machen. Frauen und Humor, das gibt es praktisch. Nicht. Das hat auch seinen Grund. Frauen und Humor, also Frauen sind immer noch eine Randgruppe und über Humor setzt man sich ja über etwas drüber. Das heisst, eine Randgruppe, die sich über etwas drüber setzt, das ist schon ziemlich, ziemlich frech. Und das haben wir gemacht.
Und sehr gut funktioniert.
Das hat sehr gut funktioniert, ja. Ich bin immer noch unterwegs.
Sie sind immer noch unterwegs und Sie haben natürlich auch sehr direkte Themen, Stichwort Sinnlichkeit, auf die Bühne gebracht. Also Liebe und Sex und Erotik und mit dem Thema gespielt. Wie hat das Schweizer Publikum darauf reagiert?
Also ich habe es ja angeschrieben, Gott sei Dank. Also ich habe es geschrieben mit Sex wie's will, der erste Schweizer Doppelbett-Kongress. Also die nichts damit haben zu tun haben, sind sicher daheim geblieben. Und mit den anderen konnte ich dann tatsächlich arbeiten. Oder? Weil ich habe gesagt, der Orgasmus und das Lachen ist eigentlich das Gleiche. Weil bei beiden setzt Kurzdenken aus und dann kommt es einem einfach. Ist schon wieder angekommen? Ja, es ist so. Und das an einem Sonntagmorgen, das finde ich genial. Oder?
Und sie sehen alle ganz gesund aus und dann ein bisschen rote Bäckchen bekommen.
Ja, das ist doch wunderbar. Nein, ich denke, die Sexualität, das ist etwas, was mich sehr interessiert. Schließlich ist alles, was kreucht und fleucht und wächst, ist aus der Sexualität entstanden. Wir, die alle da sitzen, auch. Und von dem her denke ich, ich will das unbedingt thematisieren und unbedingt auch von der humoristischen, spielerischen Seite mal anschauen, ohne dass es immer so schwer und ernst wird.
Inwiefern spielt Ihr Italienisch naturell drin, dass Sie leichter Zugang haben, vielleicht oder einfach mal frisch von der Leber oder vom Herz weg auf so ein Thema ganz angstfrei und unverfroren zugehen?
Ja, wir Menschen haben ja grundsätzlich auf der ganzen Welt die gleichen Gefühle, oder? Mhm. Mhm. Nur der kulturelle Unterschied besteht darin, dass die emotionale Ausdrucksweise in Bezug zum jeweiligen Kontext sich ändert. Ja, also von dem her, also ich kann vielleicht in einem Kontext, wo die Schweizer eher ruhig wären, sehr laut sein und umgekehrt. Mhm.
Wäre denn so ein Programm in Italien? Ich weiß nicht, wie «Sex Swiss Well» auf Italienisch würde heissen, oder wie sie, was für ein Wortspiel sie gefunden hätten. Wäre das zum Beispiel ganz unten im Absatz vom Stiefel in Italien auch so leicht machbar gewesen? Oder hätten sie es dort ganz anders müssen aufzäunen?
Also erstens mal hätte ich zuerst müssen eine Blondine werden, oder? Also Italienerinnen sind ja jetzt alle Blondinen. Und ich glaube, im Süden von Italien, nein, das hätte ich nicht gemacht. Also, dann habe ich schon, als ich aufgewachsen bin, schon gemerkt, dass das Frauen-Männer-Gefälle ist noch sehr gross. Also, wenn ich als alleinstehende Frau in einer Bar sitze, ist das schon suspekt.
Bis heute?
Ja, bis heute. Ja. Also von dort, wo ich herkomme, ja.
Und wie lösen Sie das? Sie gehen dann einfach nicht oder Sie gehen immer nur in Begleitung?
Nein, ich gehe auch so. Das ist schon gut. Ich stand die Reaktionen. Mhm. Nein, ich finde das immer auch spannend, wenn es Reibungen gibt. Darum mache ich ja Kabarett und nicht einfach einen schönen Gesangsabend. Weil dort, wo Reibung entsteht, kommen Funken und da passiert etwas und das finde ich toll.
Sie haben La Stracciatella im Moment. Ist das ein Begriff? Sind Sie Glacé-Liebhaber zufällig, Herr Hasler?
Klassik.
Klassik und Glacé nicht. Also Glacé. Es gibt ja La Stracciatella, ist für mich als Laie, sage ich mal, da sind die
Schokostückchen,
ja genau, die dunklen Schokostückchen genau. in Milchrahmglasse drin.
Ich nenne mich eben La Stracciatella, weil ich weder Italienerin noch Schweizerin bin. Also ich bin eigentlich eine Rösti Quattro Stagioni. Ja, ich bin weder in Italien wirklich als Italienerin angesehen, dort bin ich die Schweizerin, die dann auf Besuch kommt und da sagen sie, ja, du bist halt Italienerin. Also ich bin wirklich beides.
Sie sind beides?
Ja.
Was wären Sie denn jetzt oder wo fühlen Sie sich mehr wohler, bei der Schocke oder bei der...
Eben bei beiden. Ich finde beides toll. Ich mag mich noch erinnern, als Kind, als ich in die Schweiz gekommen bin, die Schweizer Brötchen, die habe ich ja geliebt. Oder? So ein sauberes Brötchen, sauber in der Mitte abeinander geschnitten, ein halbes Scheiblättchen, ein filetiertes Gürkli, ein Prise Senf und nichts schauen raus. Hingegen die italienischen Brötchen, oder? Zwei, drei Capci Cavallo, Provolone, Coppa, Biscotti, Ceci, Pomodoro, Sottolio, Pasta Fona, Pasta Fagioli, Fragolino, Frittata, Peperonata und alles schaut neben uns. Also ich habe mich immer geschämt, so ein Znini-Brötchen auszupacken, oder? Und meine Freundinnen haben immer gesagt, und? Hast du wieder das Gitarrenbrötchen dabei? Ja, Gitarrenbrötchen, weil es ist eben so, oder? Dabei ist es in das Brötchen. Oh, ma che schifo, ma che porcaria, veramente!
Ah, also Sie haben es perfekt geschafft, die beiden Kulturen zusammenzuführen. Also ich frage Sie jetzt nicht mehr, was Sie sich wohler fühlen. Es ist beides.
Nein, ich liebe wirklich alles. Beides. Mhm. Wirklich beides. Ich liebe die Geranien. Ich finde das super schön. Oder? Und Fahnenschwingen finde ich übrigens auch super schön.
Das haben Sie gelernt, gell?
Das habe ich extra gelernt. Ja, ich bin dann also am 1. August 14 so einem Mann und gesagt, ich finde das super, ich möchte das unbedingt lernen. Und er hat gesagt, ja, das können wir machen. Doch. Es gibt allerdings wenig Frauen. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie, also nur schnell, also in 2 Monaten habe ich Premiere von La Stracciatella. Und dann, was in 2 Monaten? Nein, da brauchen Sie ein Jahr dafür. Ja, ich habe auf jeden Fall überredet und jetzt schwingt die Fahne.
Die schwingt bei La Stracciatella.
Und ich musste allerdings, oder weil ich da Premiere hatte, musste ich allerdings auf die Knie gehen, oder weil zum Werfen da habe ich nicht viel Platz gehabt.
Sie haben Premiere im Taburettli
gehabt? Ja, genau. Ja.
Und Sie singen. La Stracciatella, um das einzuordnen, ist ja nicht einfach ein Programm, das Sie aus dem Ärmel geschüttelt haben. Da gibt es einen ernsteren Hintergrund. Ihr Vater ist gestorben.
Ja.
Ihre napolitanischen Wurzeln plötzlich weg. Und Sie haben die selber müssen, wie für sich davon leben.
Genau. Also ich beschreibe das immer so, wie wenn man einen Partner daheim hat, der immer schön die IKEA-Möbel zusammenbauen kann. Und plötzlich ist der weg und man muss es selber machen. So ein bisschen ist mir vorgekommen. Mein Vater war der, der die Kultur weitergetragen hat. Und ich habe mich auf ihn wie verlassen. Und vor 2 Jahren ist er gestorben. Und ich hatte eigentlich ein ganz anderes Projekt vor. Ich wollte ein Jazz-Projekt machen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht. Es beschäftigt mich zu fest. Und dann hat es angefangen. Ich habe meinen Bruder gefragt, ob er mitmachen würde, Enzo Lobardo. Und als Musiker mich begleiten. Und wir haben wirklich alte neapolitanische Lieder ausgegraben, die neu interpretiert. Und zwischendurch die kabarettistische Geschichtauswertung, eine Auswanderung von Süditalien, Brienza, Provincia di Potenza, auswandert nach Winterthur.
Es gibt ein Stück, das sie speziell berührt und wo auch eine spezielle Geschichte dahinter ist, die sie uns nachher singen. Was ist die Geschichte hinter dem Lied, hinter dem Canzone, das wir hören?
Das Lied war eigentlich das erste, das ich von diesem Programm hatte, bevor ich es geschrieben habe. Das Lied handelt von jemandem, der auswandert. Mit einem kleinen Koffer, ohne Jacken und Krawatte. Und in einer kleinen Kiste aus Holz dann wieder heimgeht. Das Leben versteht man erst rückwärts, aber leben muss man es vorwärts. Und das habe ich ihm gewidmet und das ist für mich eigentlich Dreh- und Angelpunkt von diesem Stück.
Sehr schön, dann hören wir es noch. Sie singen es live bei uns in der Sendung. Freuen wir uns auf Rosetta Lopardo aus ihrem Programm La Stracciatella. Das Stück.
Quante strade ci fai? Pessimista futuro. Niente gente distratti, io non ero nessuno. Quante notti scettate per scalare il lume. Miezze figli scordata, c'è pisa paura. Che cravatta così son venuto. Mezza gente importante t'hanno toccata lui. Guarda il retro ogni tanto per capire ando so giù. Canzone mi ha dato l'amore per vivere.
Das ist persönlich auf dieser Seite mit Rosetta Lopardo. Senza Giacca e Cravatta. Merci vielmals. Und auf der anderen Seite der Ludwig Hasler. Wir haben uns gefragt vorher, die Sprache, das ist ja nicht italienisch, das ist...
Nein, das ist neapolitanisch. Und neapolitanisch ist ja eine eigene Sprache. Es wird oft gesagt, es ist ein Dialekt, aber es ist eine Sprache. Zum Beispiel heisst Ragazzo, also Burscht, heisst auf neapolitanisch Guaglione. Und wenn man sagt, komm, wir gehen einkaufen, dann heisst das auf Italienisch Andiamo a far la spesa. Und auf neapolitanisch heisst Jamme a gada.
Völlig eine andere Sprache. Jamma, Agada. So, sind wir wieder beim Einkaufen, sind wir wieder beim Shoppen und sind wir beim Ludwig Hasler. Jetzt haben wir eine riesige Reise gemacht von Neapel auf Winterthur. Und jetzt gehen wir für mich als Radiomann natürlich an einen Ort, wo ich würde sagen, schweizerischer geht es nicht mehr, weil Ihre Wurzeln, Ludwig Hasler, die sind Beromünster. Beromünster.
Meister.
1945 auf die Welt gekommen, in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Dort. Was haben Sie für Erinnerungen an das Beromünster?
Sozusagen mittelalterliche. aber sehr, sehr gefreute. Also Sie müssen sich vorstellen, Stiftskirche Beromünster. Ne? Das ist ein Chorherrenstift. Also nicht zu verwechseln mit irgendeiner sonstigen katholischen Kirche heute. Das sind alles pensionierte Pfarrer, im Winter im Zobelpelz. Und darum geht es wirklich so wie im Mittelalter. Also das war für mich und immer noch in der Rückbesinnung ein wunderbarer katholischer Barock. Und von dort her auch die Prachtsentfaltung, die Sinnlichkeit eben. Es ist alles anschaulich, nicht? Also permanent Prozessionen, nicht? Orchestermessen am Laufmeter. Und Auffahrt, das ist ja bekannt, grosser Umritt. Nicht? Am Morgen um 5:30 zieht man los, am Nachmittag um 3 erst kommt man zurück. Und dann gehen alle wieder in die Stiftskirche und dann wird der Heiland in den Himmel gezogen. Oder? Also man redet nicht einfach. Nicht? Es ist auch kein Mensch in den Sinn gekommen, Prediger zuzulassen. Das hat nicht interessiert. Man hat Musik gehabt, man hat Anschauung gehabt, hat den Herrgott in den Himmel gezogen und am Pfingsten den Heiligen Geist oben runtergelassen. Aus dem Estrich. Ich war dort sehr involviert gewesen. Wir hatten ein Haus gehabt, unmittelbar über dem Stiftsbezirk. Also schon als Gof bin ich dauernd in dieser Kirche gsi. Es ist, Sie müssen sich vorstellen, mit 24 Chorherren, da ist immer am Morgen um 6 hat das angefangen, eine Messe nach der anderen. Ne? Bis am Abend, wir immer müssen immer Glocken läuten, wir auch fast schwingen. Und das war, glaube ich, sehr prägend für mich, musikalisch. Ich habe relativ früh dann Geige gespielt, das Benediktus-Solo geschmettert. Und es hat etwas sehr Sinnenfreudiges gehabt. Sozusagen das Leben als Welttheater. Im Gegensatz zu heute, oder, wo mir alles so ein bisschen plan vorkommt, so ein bisschen eben, so ein bisschen autobahnspezifisch, hat der Kirchenkalender eine unglaubliche Rhythmik gehabt. In dieser Stiftskirche hat man das dann noch sehr betont, indem man die ganz unterschiedlich ausgestattet hat. Nicht? Also, es ist ein unglaublich reicher Kirchenschatz, glaube ich, der reichste, nicht mittelalterlich, also romanische Kunst, alles natürlich. Voller Gold und Silber und Prunkgewebe. Und ich bin dort so ein bisschen als Jüngling, als Gymnasiast, so ein bisschen Sakristanvertreter gewesen. Ich hatte den Schlüssel zu all dem. Und diese Prägung, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für mich. Sie müssen sich vorstellen, der Barock, eben Prachtsentfaltung, aber immer mit einer Vertikalen. Also immer mit einer Höhengerichtetheit. Man hat doch das prächtige Irdische immer noch unter der Perspektive von der Ewigkeit betrachtet. Und das ist für mich überhaupt nicht bedrückend gewesen, wie ich das immer höre von anderen, nicht, die sich irgendwie geschienegelt fühlen durch den katholischen Geist. Es war für mich eigentlich eher befreiend gewesen.
Ja, ich würde sagen, ja, recht ein unverkrampfter Bezug zu der Kirche, wo sie mit dem haben.
Es hat aber, ich weiß gar nicht, ob Sie sich das vorstellen können, es hat mit Frömmigkeit null und nichts zu tun gehabt. Gar nichts. Nicht? Sondern eigentlich mehr mit Drama. Also das Leben als Drama. Und man war eingeordnet, oder? Man hat natürlich buchstäblich, man geglaubt. Also mein Vater war ganz ein gläubiger Mensch. Und ein heiterer, ein Krampferleben gehabt und immer vergnügt. Immer.
Nein. Also ich habe ein anderes Verhältnis zur Kirche. Ich wollte ja immer Ministrantin werden, aber ich kann nicht dürfen. Und wo dann im Unterricht der Pfarrer, wo er etwas erzählt hat, und ich musste immer lachen und giggeln, kommt und mir eins haut, habe ich gedacht, ich glaube, ich bin da voll im falschen Film und bin jetzt auch aus der katholischen Kirche ausgetreten.
Und was hat das für Wirkung in Ihrer Familie, also jetzt, wo Sie austreten? Also ich kann mir vorstellen, das grosse Drama, das je nachdem zu Süditalien gehört und dann...
Ja, nein, wir sind wirklich ein bisschen eine andere Familie.
Sicher?
Ja, also ich muss sagen, mein Vater hat ja erst einen Beruf gelernt, als er in die Schweiz gekommen ist. Meine Mutter hat schon eine sehr gute Stellung gehabt. Sie war schon eine Sekunda. Sie ist Nachkommen von der ersten Emigrationswelle vom Norditalien, also die zum Tunnelbau gekommen sind. Dort kommt meine Mutter her und mein Vater ist dann wirklich mit diesen Koffern in die Schweiz gekommen. Und darum hat meine Mutter eine relativ gute Stellung gehabt und hat immer geschafft und eigentlich die Finanzen heimgebracht in der ersten Zeit. Und mein Vater ist daheim gewesen und hat putzt und gekocht.
Sehr untypisch.
Sehr untypisch, darum bin ich ja ein untypisch, Jonas.
Also das Klischee überhaupt nicht bestätigt, wo man würde sagen, ja, also sehr traditionell, die Frau macht alles daheim, der Vater geht
arbeiten, bin ich völlig nein, gar nicht, ich bin wirklich ganz anders aufgewachsen. Ja.
Aber jetzt eben, der Katholizismus, könnte man sich vorstellen, spielt nicht in einer klassischen italienischen Familie.
Nein, wissen Sie, die Pfarrer gerade in Süditalien sind ganz schlecht angesehen gewesen, weil Süditalien ist immer sehr, sehr ein armes Gebiet gewesen. Und die Einzigen, die dick und feiss und Geld hatten, das sind die Pfarrer gewesen. Und von dem her hat mein Vater immer ein zweispältiges Verhältnis gehabt, hat uns zwar eingeführt in die Kirche und ist auch mitgekommen, aber anstatt gespendet hat er immer ein Knöpfchen rein da. Zum Beispiel.
Darf ich noch kurz noch präzisieren, also, damit es kein Missverständnis gibt, ich komme da nicht katholisch missionieren. Ne? Ich schildere eine Vergangenheit. Die Gegenwart ist ja längst nicht mehr so. Mhm. Und ich glaube eben, dass es durchaus ein Glück kann sein, in so ein Weltdrama hineingeboren zu werden. Also ich meine jetzt mit Weltdrama halt nicht einfach nur die Kirche, sondern die Vorstellung, die eigentlich früher zu jeder Kultur gehört hat. Oder? Also, dass man irgendwo in einem Drama mitspielt, das sehr viel weiter geht als ich selber. Oder? Also, jetzt christlich denkt Drama zwischen der Macht vom Guten, der Macht vom Bösen, oder zwischen oben und unten, dem Numinosen und dem Animalischen und so. Oder? Dass da eine Spannung ist, nicht? Und eine Geschichte, nicht? Und ein Drama und der Mensch wird in einer Szene, in einem Teil von einer Szene von einem Akt tritt er da auf die Bühne, oder? Und soll gefälligst schauen, dass das Theater so offen wie möglich weiter spielbar ist. Und das halte ich für befreiend. Ne? Und ich glaube eben, dass das heute vielen fehlt. Oder? Also, wir sind heute ja so ein bisschen kosmisch vereinsamt. Wir sind komplett irdisch geworden und es muss irgendwie alles nach Mensch aussehen und das kann ja nicht gut gehen, nicht? Weil wir haben ja bekanntlich nicht mit uns angefangen, nicht? Wir können nur mit uns aufhören. Und das sich als Akteur, als Mitspieler sehen in einem Drama, wo viel, viel grösser ist als ich, das halte ich für wirklich menschlich. Und ich glaube, dann kann man die Rolle auch besser spielen. Ich finde überhaupt, man sollte mehr eine Rolle spielen. Also ich bin überhaupt kein Freund von dem Authentizitätsfimmel, wo wir heute haben. Nicht? Bei einem Bundesrat erwarte ich einfach, dass er als Bundesrat funktioniert und nicht als Mensch. Was sollte der als Mensch? Oder? Das ist nur eine simple Entschuldigung dafür, dass er als Regierungsperson nicht, dass es nicht schafft. Nicht? Dann ist er noch irgendwie ein Mensch, den man mag oder so. Eben, also, Theater, Höhe, Gerichtetheit, Rolle.
Ja. Also ich empfinde eben die Authentizität als sehr, sehr wichtig. Nur gehe ich davon aus, dass jeder Mensch ganz, ganz verschiedene Facetten hat. Das Problem ist, dass man dann das Gefühl hat, man darf nur eine Facette zeigen und dann wird es wieder sehr, sehr eng und sehr unspielerisch und sehr unsexy, um das Wort jetzt auch mal zu benutzen. Aber was sehr sinnlich kann sein, wo wir jetzt am Anfang geredet haben, die Authentizität in ihrer Vielfältigkeit. Jeder Mensch von uns hat ganz, ganz verschiedene Seiten. Und wenn man die in verschiedenen Orten ausleben kann, dann finde ich das etwas Grossartiges. Also ich gehe auch beim Theaterspielen immer von meinen verschiedenen Facetten aus, sonst gar nichts. Wenn ich jetzt einfach eine Rolle würde nehmen und denke, das finde ich jetzt noch lustig, hat aber überhaupt keinen Anknüpfungspunkt bei mir, dann bleibt es flach.
Da aber bin ich überzeugt. Das finde ich ja interessant, der Einspruch von Ihnen, Herr Hasler, Punkt, ein Bundesrat von ihm erwartet Sie einfach, dass er seine Rollen erfüllt und von dem müssen Sie jetzt nicht unbedingt wissen, dass es menschelt, nur als Subtext, dass es gewisse Sachen würde entschuldigen, wo er vielleicht dieser Rolle nicht gewachsen ist. Haben Sie das damit gemeint?
Ja, um ein anderes Beispiel zu bringen, also wie wir schon bei den Lehrern hier mal gewesen sind, oder meinetwegen jetzt beim Lehrer.
Danke!
Oder ein Lehrer sagt ja heute schnell, ja, heute bin ich, ist mir nicht so drum, oder irgend so etwas, oder ich bin ja der Fritz Sutter. Oder? Nein, er hat eine Aufgabe, er hat eine Rolle, erwarte sogar, dass er rollengemäß sich kleidet, dass man ihn anschauen kann, dass man nicht gerade verschrickt, dass man nicht gerade sofort Mitleid haben muss, wenn man ihn sieht, oder? Dass man ihm nicht zu Hilfe kommen muss, stützend, oder? Wenn er rumlatscht. Nicht? Das heisst, man muss eine Rolle spielen. Oder? Ich meine, wir haben ja jetzt auch, natürlich sind wir in unseren oder in unserer Rolle. Das stimme ich Ihnen selbstverständlich zu. Es ist ein Theaterlis, oder? Ja, das ist überhaupt nichts.
Genau. Nicht? Also das merke ich einfach an meinen Coachings. Ich mache noch Coaching für Leute, die in ihrem Beruf oft Referat halten müssen, aber nicht zu ihrem Kerngeschäft gehört. Wo ich wirklich genau das fördere, nämlich die Authentizität. Was wollen Sie sagen? Wo sind Sie? Was macht Sie aus? Darum schreibe ich auch nicht für die. Ich helfe schreiben, damit es dramaturgisch stimmt. Aber ich tue es nicht Ihnen aufdrucken. Es wäre einfach, jetzt einfach eine Rede schreiben. Das mache ich nicht. Also ich will, dass die selber schreiben und aus ihrem Sein, aus ihrer Vielseitigkeit können schöpfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Facettenvielfalt heisst ja auch, nicht nur Diversität, sondern auch Zwiespalt. Also das ist etwas, wo ich heute vermisse, dass wir irgendwie keinen Sinn mehr haben für Zwiespalt.
Wie meinen Sie das?
Für Doppeldeutigkeit. Genau. Oder? Wir müssen immer alles eindeutig, also fort schon bei der Wirklichkeit an, oder Personenfreizügigkeit. Wollen eigentlich alle, weil es rentiert uns ja nicht. Aber wenn es dann irgendeinen Makel noch drin hat, dann wollen wir es wieder nicht. Ja. Oder? Also das heisst, wir haben keinen Sinn mehr für die prinzipielle Durchzogenheit von den irdischen Bedingungen. Ja. Es kann nie perfekt sein. Und der Mensch lebt geradezu von seinen Widersprüchen. Ja. Oder? Also ein Mensch, der nicht zwei Seelen mindestens in der Brust hat, ist nach meiner Meinung kein Mensch. Oder? Also eindeutig.
Da gehe ich total mit Ihnen einig. Und das ist etwas, wo ich bei der Schweiz oft das Gefühl habe, entschuldigen Sie mir, der einzige Kritikpunkt, dass ich das Gefühl habe, es ist immer entweder oder. Und ein Gemisch gibt es nicht. Also, ein kleines Beispiel. Ich bin jemand, auch wenn ich, wenn mein Leben gerade mal ziemlich schwer ist, jemand, der eben dann trotzdem lacht. und viel lacht und gern lacht. Und das wird in der Schweiz dann als Oberflächlichkeit verstanden oder verstanden als die geht nicht wirklich rein, die schafft nicht damit. Und das ist eben in Italien anders. Da darf es beides sein. Es darf beides miteinander Platz haben. Und in der Schweiz muss ich mich dann entscheiden, bin ich jetzt der ernsthafte Mensch? Also tue ich auch ernsthaft und zwar grundsätzlich? Oder bin ich der lustige Mensch, der kein Problem hat? Und das finde ich aber wirklich sehr, sehr schwierig.
Ein bisschen mehr La Stracciatella für alle.
Dass für das alle, ja klar.
Eine, die mehr als nur zwei oder drei Seelen, wo der Herr Hase sagt.
Genau.
Ja, also Humor und Ernsthaftigkeit, die gehören ja zwingend zusammen, oder?
Unbedingt.
Also ein Humor, der nicht aus dem Ernst vom Leben kommt, ist peinlich oder lächerlich oder schäbig.
Genau.
Mindestens billig, gratis. Ja. Und zum anderen ist ja das Lachen eine Reaktion auf Zwiespältigkeit. Oder? Also das heisst, ich muss sozusagen die Unvereinbarkeit von einer Situation muss ich erkennen. Und wenn ich irgendwie begrifflich das nicht schaffe, die Unvereinbarkeit zusammenzubringen, aufzulösen, lache ich. Oder? Es ist sozusagen eine fast körperliche Rettung vis-à-vis von der Unvereinbarkeit von der Realität oder vom Mensch. Oder?
Worauf wir wieder beim Orgasmus sind.
Also,
das ist auch ein Zwiespalt.
Das hat, ja. Wenn Sie. Ich kann nur noch sozusagen das Lachen als Vorstufe vom Orgasmus retten. Weil das wäre relativ anstrengend. Aber es ist ja interessant, oder? Dass, ich habe gerade Studien angeschaut, wie häufig lachen die Menschen. Wisst ihr, wie viele Kinder lachen? Pro Tag? 50 Mal mindestens. Und die Erwachsenen?
Ich auch.
Ja, eben. Etwa 7 Mal im Durchschnitt.
Ne? Also ja, das fällt mir eben auf, wenn ich also meinem Onkel auf Süditalien anrufe, dann ist das Erste, was er macht, ist: «Ciao, sono Raffaele!» Und dann lacht er einfach einmal. Das ist jetzt einfach so eine Begrüßung, die ganz normal ist.
Darf ich noch sagen, oder wegen Ernst und Lachen, oder? Ich sehe es sogar geradezu so, wer nicht lacht oder wenig lacht, sieht den Ernst vom Leben zu wenig. Oder? Das heisst, er ist oberflächlich. Oder? Es gibt ihm nichts zu lachen. Oder? Er sieht die Widersprüche nicht. Ja. Oder? Darum muss er sich eben nicht lachend retten. Ja. Oder? Angesichts von der unauflösbaren Widersprüche. Das heisst, er ist ein Simpel.
Wenn ich Buch
das
geführt hat,
ich mir jetzt ein.
Wenn ich jetzt Buch geführt hätte über die Sendung, ich glaube, wir haben unser Lachpensum für heute definitiv erfüllt. Wir haben noch nie so viel über Orgasmus geredet innerhalb von einer Stunde. Sicher auch nicht ihm persönlich. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Das war bereits. Merci vielmals. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Ihnen allen einen ganz schönen, sinnlichen, voller Lach erfüllten Sonntag. Dankeschön.
Persönlich heute live aus dem Saal vom Taburettli am Spalenberg 22 zu Basel. Gäste von Christian Zeugin sind die Schauspielerin und Kabarettistin Rosetta Lopardo und der Publizist und Philosoph Ludwig Hassler. Technik hat der Adrian von Scarpatetti und der Marco Gemperli. Die Sendung, die können Sie heute Abend auf Ihre Seite nochmal hören und das etwa am Abend dann nach den 10 Uhr Nachrichten. Das nächste persönlich kommt von Solothurn aus dem Stadttheater. Und dort sind dann Gäste bei der Karin Frey, der Dagobert Gahannes, Regierungssprecher vom Kanton Solothurn und Platzspeaker. Und die Regula Bolliger-Fluri, sie ist Biobüri und Theaterpädagogin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.